Also jetzt bei der Gipfeli-Tour waren es auch beide Emotionen, also die unglaublich guten, schönen Emotionen und Momente. Und gleichzeitig, wie du sagst, dann halt auch dieses, man ist traurig, dass es vorbei ist. Und bei der Gipfeli-Tour war sicher auch beides dabei. Aber vor allem bei der Europa-Tour war das extrem intensiv. Also auf der einen Seite war ich da wirklich extrem erleichtert irgendwie, dass ich es geschafft habe. Ich konnte mir irgendwie die ganze Zeit auch gar nicht vorstellen, dass ich es irgendwann mal schaffen würde. Also ich hielt diese Europatour von Beginn an irgendwie für unrealistisch und dann einfach irgendwann mal auf dem letzten Gipfel zu stehen, das war schon irgendwie surreal. Und auf der anderen Seite, als ich dann da wieder runtergelaufen bin, da war ich die ganze Zeit am Heulen, weil ich dann eben auch irgendwie gecheckt habe, wie unglaublich gut und wertvoll diese Zeit war. Und ja, war dann wirklich auch sehr, sehr traurig, dass es jetzt vorbei ist.
Moin, aus besonderem Anlass heute auch Grüezi und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christo Förster und habe heute einen Gast für euch, der in sehr jungen Jahren schon echt erstaunliche, verrückte Outdoor-Projekte sich ausgedacht und durchgezogen hat. Ich spreche heute mit Tobias Rengli, einem erst 22 Jahre alten Schweizer, der aber schon im Alter von 16, 17 alle Kantone der Schweiz erkundet hat, mit dem Fahrrad und zu Fuß. Tobias ist jemand, der sich in den Bergen besonders zu Hause fühlt, aber gar nicht mehr so mit einem Leistungsgedanken unterwegs ist, wie er es teilweise war. Er ist nämlich ein sehr, sehr guter und erfolgreicher Bergläufer gewesen, immer noch Lust hat auf körperliche Herausforderungen, aber das Ganze mittlerweile ein bisschen anders angeht. Wir sprechen unter anderem über sein Projekt Gipfeli of Switzerland, über das gerade ein Film im Programm der European Outdoor Film Tour zu sehen ist. Wir sprechen aber auch über seine Reise durch Europa. Er hat alle Hauptstädte aller europäischen Länder besucht mit dem Fahrrad. Und nicht nur das, er ist auch noch in jedem Land auf den höchsten Berg gestiegen. Tobias erzählt auch, wie sich seine Art, unterwegs zu sein, verändert hat und warum er, obwohl es ihm auch in der Schweiz sehr gut geht, obwohl er sehr zufrieden ist zu Hause, immer wieder rauszieht und ins Entdecken, ins Abenteuer rein. Tobias plant auch schon das nächste Projekt und ich verspreche dir, es ist in dieser Folge eine Menge Inspiration drin, auch für dich und für Dinge, die du umsetzen kannst vor deiner Haustür. Infos und Links zu Tobias, das kennst du, die gibt's dann am Wochenende im Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Solltest du den noch nicht abonniert haben, kannst du das tun unter christoförster.com/frei. raus. Ich freue mich, dieses Gespräch mit dir teilen zu können. Wir gehen da gleich rein, atmen aber vorher noch einmal kurz durch. Hallo Tobias, herzlich willkommen bei Frei Raus.
Hallo Christa, ja, danke für die Einladung. Es war eine große Ehre, hier sein zu dürfen.
Du sitzt in der Schweiz. Ja, wir sind über das Internet miteinander verbunden. Bist gerade zurückgekommen aus, wo war das genau, aus Griechenland? Du hast mir eine Nachricht geschrieben, pass auf, ich komme ein bisschen später, wir müssen den Termin nochmal verschieben, weil die Fähre fuhr noch wie geplant, aber mit dem Zug war es ein bisschen schwierig, dann wieder zurück in die Schweiz zu kommen mit dem Rad. Also Griechenland, Fahrrad, Bikepacking, das weiß ich. Wie lange, was hast du gemacht?
Ganz entspannt, eigentlich einfach ein bisschen Urlaub, also Süditalien, Albanien, Griechenland, also ein paar griechische Inseln. Ja, aber also wirklich kein riesen Adventure, sondern einfach ein bisschen Urlaub. Ja, und dann sind wir mit Fähre und Zügen zurückgekommen und das war ein bisschen länger als gedacht. Mit dem Fahrrad konnten wir nicht in die schnellen Züge durch Italien, aber ja, war voll schön, war sommerlich noch letzte Woche da.
Was heißt ein bisschen Urlaub? Ich frage, weil du ja durchaus auch immer mal wieder Projekte machst, wo es viel gar nicht unbedingt darum geht, dann auch Kilometer zu machen, aber wo du ja durchaus Kilometer machst und das auch sportlich angehst. Und was heißt jetzt so ein bisschen Urlaub machen? Wie viele Kilometer waren das vom Tag?
Also wirklich sehr entspannt. Es war mit meiner Freundin. Es war ihr erster Bikepacking-Trip. Also sie hat sich erst so eine Woche zuvor ein Fahrrad gekauft. Also keine Ahnung, wir haben auch nichts aufgezeichnet, auch gar nicht allzu viel geplant, aber wahrscheinlich so 50 pro Tag oder so, schätze ich jetzt mal. Also wirklich entspannt, viel auch am Meer gewesen und ja, wirklich komplett stressfrei. Überhaupt nicht irgendwie auf Kilometer oder sowas geachtet.
Draußen geschlafen, Zelt, Unterkünfte, wie habt ihr das gemacht?
Ein Mix. Ich denke so 2 Drittel draußen, 1 Drittel drinnen. Aber immer ganz spontan, also wirklich nicht viel vorausgeplant und dann immer geschaut, wo wir sind. Aber das Wetter war immer super gut. Deshalb schon auch oft draußen.
Wie hat es ihr gefallen? Meinst du, ihr habt noch ein zweites Mal und ein drittes Mal vielleicht?
Ah ja, richtig gut. Das war ein bisschen eine Sorge von mir. Also ich habe mir da ganz fest Mühe gegeben, dass es cool wird. Aber ja, hat ihr gefallen und war auch für mich irgendwie richtig cool.
Ich weiß nicht, inwiefern sie outdoor-affin ist oder jetzt nur das Bikepacken für sie neu war. Du bist ja auch nicht immer schon so ein Outdoor-Freak gewesen. Du bist ja auch da reingekommen. Ne? Ganz interessant, wie sie jetzt, ich weiß nicht, ist es nur für sie das Radfahren was Neues oder ist sie so ein Outdoor-Mensch oder steigt sie auch gerade ein, wie du irgendwann mal eingestiegen bist?
Nee, sie ist schon Outdoor-Mensch. Aber nicht so, also vielleicht noch nicht, aber ich glaube allgemein auch von der Persönlichkeit her nicht so extrem wie ich. Also sie ist sehr gerne draußen, aber braucht auch einen gewissen Komfort, was ja sehr verständlich ist auch und was auch voll schön ist. Und ist auch gar nicht mein Ziel irgendwie, als eher so eine Extremsportlerin zu machen oder so, sondern ich finde das voll schön, wenn wir einfach zusammen draußen sein können, aber das nicht irgendwie crazy Expeditionen oder so sein müssen, damit wir eine gute Zeit haben.
Ich sitze ja in Hamburg, also im Norden von Deutschland, da sind die Berge weit weg. Und wir haben immer so die Vorstellung, ja, die Menschen, die aus der Schweiz kommen, die werden ja quasi schon mit der Liebe zu den Bergen geboren. Ein Stück weit ist es vielleicht auch so, aber das heißt nicht, dass jeder und jede automatisch sich da auch total zu Hause fühlt, ne? Da oben in den Bergen und in dieser Outdoor-Welt. Und deine Familie war jetzt auch gar nicht so, zumindest alpin unterwegs, ne?
Nee, nicht alpin, überhaupt nicht alpin, auch fern von Leistungssport oder sowas. Hat es eine normale Kindheit, würde ich sagen, aber auch eine schöne. Aber wir waren schon sehr oft so in Sommerferien, zum Beispiel immer oft so in Österreich oder in Südtirol oder so, in den Bergen zum Wandern, aber dann halt wirklich einfach so, sag jetzt mal, Panoramawege oder so, nichts irgendwie Alpines. So voll in den Bergen, aber schon oft in den Bergen, auch im Winter, zum Skifahren immer im Wallis. Also da war schon immer eigentlich ein gewisser Bezug zu den Bergen. Und ja, irgendwann habe ich dann auch den Sport für mich entdeckt. Also ich war Kind so dann ganz normal eigentlich so im Leichtathletikclub hier im Dorf und habe dann irgendwann mal gemerkt, dass mir so längere Laufdistanzen eigentlich ganz gut liegen, dass ich da nicht der Langsamste bin. Und von dem heraus habe ich dann irgendwann gemerkt, dass ich besonders gut bin oder dass mir besonders gut gefällt, die Berge hochzurennen. Also Berglauf heißt die Sportart. Ich weiß nicht, ob das bei euch da in Hamburg ein Ding ist.
Nein, haben wir hier nicht, aber sagt mir was, ja.
Ja, es geht einfach darum, möglichst schnell auf Berge hochzurennen im Wettkampf. Und ich fand das richtig cool und finde es eigentlich auch jetzt immer noch cool. Und mein Ziel war es dann, da war ich vielleicht so 15 oder so, halt einfach möglichst schnell auf Berge hochrennen zu können. Und habe dann auch richtig, richtig, richtig viel dafür trainiert, auch super intensiv. Also ich war da im Gymnasium, war oft schon am Morgen vor der Schule mit der Stirnlampe draußen in den Hügeln hier, wo ich lebe. Also habe wirklich viel trainiert, war super ambitioniert, habe dann auch viele Wettkämpfe gemacht, war dann auch einigermaßen erfolgreich, war dann im Schweizer Nationalteam im Berglauf und habe dann auch international Wettkämpfe gemacht und so. Und ja, irgendwann, da war ich so 16, 17 wahrscheinlich, da musste ich meine Maturarbeit schreiben, also die Abschlussarbeit am Gymnasium. Und das war in der Corona-Pandemie, da mittendrin und ich hatte keine Ahnung, was ich dafür machen soll für diese Maturarbeit, aber ich hatte schon eine Betreuungsperson, das war mein Deutschlehrer, der aber auch Sport unterrichtet. Und der hat mir gesagt, dass ich eigentlich eine Reportage schreiben könnte oder ein Buch oder halt irgendetwas schreiben einfach. Und da war ich zu Beginn irgendwie ein bisschen skeptisch, wusste nicht so genau, was ich jetzt mit dieser Idee anfangen soll. Und irgendwann, ein halbes Jahr später, habe ich dann diese Maturaarbeit abgegeben, und zwar tatsächlich ein Buch. Fast 200 Seiten lang war diese Maturaarbeit, und sie hatte den Titel Tour durch Schweiz, also Tour durch die Schweiz. Und für diese Tour durch die Schweiz bin ich dann in allen 26 Kantonen in der Schweiz, war ich auf dem höchsten Berg und habe zusätzlich noch mit dem Fahrrad alle 250 Städte der Schweiz besucht. Und ich glaube, dieses Projekt war so, da habe ich einfach so richtig die Berge für mich so richtig entdeckt, den Alpinismus, so den Zugang gefunden zum Bergsteigen und so. Da habe ich 4000 Meter hohe Berge bestiegen und so. Und ja, also ganz allgemein war es alles so schrittweise irgendwie vom Leichtathletikverein zu den hohen Bergen mit dem Berglauf, mit dem Leistungssport irgendwie dazwischen, hat sich alles so ergeben. Und bin eigentlich auch jetzt immer noch so der Einzige, so im breiten familiären Umfeld, der sowas mit Bergen und Leistungssport und so zu tun hat. Aber es stört mich auch überhaupt nicht. Das ist mir auch voll okay, dass das so ist.
Also auch selbst für einen Schweizer, ja, der die Berge um sich hat, was Besonderes, das gerade in dem Alter zu tun. Also die Kollegen und Kolleginnen, also deine Kameraden in der Schule, die haben wahrscheinlich andere Themen gehabt für ihre Abschlussarbeiten, vermute ich mal.
Tendenziell schon, ja. Aber ich bin jetzt am Studieren und merke schon, dass es da schon auch viele Leute gibt, die ähnliche Sachen machen und auch sehr berginteressiert sind im Alpinismus und so. Generell, also ich denke, Ausdauersport ist ja nicht unbedingt etwas, das man mit 15 macht, sondern eher mit 25 oder so. Oder dann in der Midlife-Crisis entdeckt oder so.
Genau. Ja, das Ding ist ja, dass du irgendwann, wenn du älter wirst, es beginnt ja eigentlich, ist ja so traurig, wie es ist, ab Mitte 20, ja, dass die körperliche Leistungsfähigkeit dann langsam nachlässt. Und die Ausdauer lässt aber am wenigsten langsam nach. Deswegen ist es so, dass viele sich dann irgendwann ganz wohlfühlen im Ausdauersport und weniger im Kraft- oder im Schnelligkeitssport, ne, weil das dann immer mühsamer wird oder schneller mühsamer wird als das Ausdauernde. Was studierst du denn?
Gesundheitswissenschaften und Technologie heißt das. Ist so ein Mix zwischen Medizin und so Engineering-Sachen. Ist so von, eigentlich cool, ist so von allem ein bisschen etwas, auch viel Biologie und Chemie und so. Und schlussendlich halt trotzdem nicht so richtig. Also muss da schon aufpassen, dass man da nicht untergeht. Also ich glaube, entweder muss man da so die Schnittpunkte zwischen Medizin und dem Technischen und so ein bisschen ausnutzen oder sich irgendwie weiter spezialisieren.
Du bist jetzt auch in den Endzügen deines Studiums, oder?
Ja, ich bin jetzt eigentlich einigermaßen fertig mit dem Bachelor. Muss dann noch zwei ganz kleine Prüfungen machen im Winter.
Hast du denn wieder eine Abschlussarbeit geschrieben, die was mit draußen
das
zu tun hat?
Gar nicht. Wir konnten auswählen, ob, also ich weiß nicht genau, wieso das so ist, aber wir konnten auswählen, ob Bachelorarbeit oder Prüfungen. Und da macht so gut wie jeder und jede Prüfungen.
Du hast aber diesen Ansatz von dieser Tour de Schweiz, dieses wirklich, ich sage jetzt mal so ein bisschen salopp, abklappern oder besuchen von verschiedenen Punkten, ja, Städte oder Berge, Gipfel, das hast du schon beibehalten und immer wieder auch aufgegriffen nach dieser Arbeit, nach, wie alt wirst du da gewesen sein, 17 wahrscheinlich, ne, als du das gemacht hast, schätze ich mal 17, 18. Du warst durch Europa unterwegs mit dem Fahrrad, ich glaube, das war das nächste größere Ding, ne?
Ja, genau. Also die Tour de Schweiz, die Maturaarbeit, das war 2017 in dieser Gegend. Dann habe ich die Matura gemacht, also Abitur in Deutschland, mit 18 und ging direkt danach ins Militär, weil es halt obligatorisch ist in der Schweiz. Den ganzen Sommer lang, bis im November, war ich da. Und ja, ich habe da irgendwie einfach so ein bisschen drüber nachgedacht, irgendwie, was ich danach machen will im Leben. Ich wusste, dass ich irgendwann mal studieren will, aber das Militär war ja im November fertig und das Studium beginnt im September. Das heißt, ich hatte 10 Monate Zeit und habe mir da im Militär etwas so ein bisschen überlegt, dass ich in 10 Monaten irgendwie so mit meinem Leben anfangen will und was mir wirklich wichtig ist und so. Und ganz viele meiner Freunde haben da halt irgendein Praktikum gemacht oder einen Nebenjob angefangen oder so. Und ich habe irgendwie so für mich gedacht, dass mir das eigentlich gar nicht so viel bringt und dass ich einfach mal so ein bisschen rauskommen will in die Welt und so. Ich war da erst 18 und habe da noch nicht allzu viel von der Welt gesehen gehabt. Und irgendwann dachte ich so, ey, wenn mir diese Tour de Schweiz so unglaublich gut gefallen hat, da könnte ich eigentlich quasi das Gleiche nochmal machen, einfach halt nicht mehr in der Schweiz, sondern in ganz Europa. Ja, das war dann schon so ein bisschen abklappen, wie du da dann richtig sagst. Und dann war das dann eigentlich alle Länder oder alle zugänglichen Länder Europas zu bereisen. Also zugänglich heißt keine Insel und nicht ein Krieg. Das waren dann 44 Länder. Und in all diesen 44 Ländern war ich dann in der Hauptstadt und zu Fuß auf dem höchsten Berg. Das Ganze nur mit dem Fahrrad und zu Fuß, ganz alleine. Mit 18 habe ich das gemacht. Ich hatte mein ganzes Material, darunter halt noch Steigeisen und Eispickel, Schlafsack. Das ganze Zeug halt selber mit dabei. Habe fast immer draußen geschlafen. Es waren nur ganz, ganz wenige Nächte, die ich nur drinnen verbracht habe. Und ja, das war irgendwie so mein Ziel für dieses Zwischenjahr da zwischen Militär und Studium für diese 10 Monate. Das ist eigentlich voll aus dieser Maturarbeit heraus entstanden. Also diese Maturarbeit, die mit der Schweiz, das war schon die Grundlage irgendwie dafür. Deshalb, ja, bin ich auch super happy, dass ich mich da getraut habe, irgendwie sowas zu machen und nicht einfach irgendwie so eine ganz klassische, irgendwie sportpsychologische Arbeit oder so. Also das war wirklich die Grundlage für ganz viel, dass dann aus dieser Arbeit heraus irgendwie auch langfristig darauf entstanden ist.
Welche Funktion hat dieses sich so eine Herausforderung suchen für dich? Also wirklich zu sagen, ich möchte in jedem Land gewesen sein, ich möchte auf jeden Gipfel gestiegen sein. Könnt ihr auch sagen, ich gehe da noch viel lockerer ran, ich fahre einfach 7 Monate rum.
Weil das habe ich mir schon auch überlegt. Vor allem dann im Nachhinein irgendwie. Weil ich glaube, ich brauche irgendwie so eine gewisse Struktur. Und ich bewundere das sehr fest, so Leute, die einfach sagen, ey, ich reise jetzt mal los und schaue, wohin es mich zieht und so. Aber ich glaube, ich würde mich darin irgendwie komplett verlieren. Ich bin auch überhaupt nicht irgendwie, oder sehe mich, oder nee, ich glaube, das kann man schon so sagen. Ich bin überhaupt kein Aussteiger oder irgendwie so gesellschaftsverachtend oder so. Also ich mag mein Leben, das ich hier in der Schweiz zu Hause habe. Das mag ich sehr, sehr gerne. Auch das Studium, ich habe hier gute Freunde, eine schöne Familie. Und einfach ein gutes Leben. Also mir geht es voll gut hier. Das heißt, ich brauche ich muss von nichts wegrennen quasi, um irgendwie glücklich zu sein. Also ich mache diese Projekte nicht irgendwie, um von meinem Leben, das ich hier habe, das ich nicht mag, davon zu rennen, um glücklich zu sein. Das heißt, ich glaube, wenn ich einfach so gar kein Ziel hätte, dann würde ich wahrscheinlich ziemlich schnell wieder nach Hause kommen. Weil wenn man da so mit dem Fahrrad unterwegs ist, ich meine, ich hatte nicht mal ein Zelt dabei, sondern nur Schlafsack und Matte für 7 Monate, auch im Winter und so. Da geht es schon nicht so lange, bis es einem ja irgendwann mal nicht mehr so gut geht, bis es irgendwie unkomfortabel wird. Und da könnte man ja super einfach wieder nach Hause zurückkehren. Und ich glaube, ich brauche einfach irgendwie so eine gewisse Struktur. Aber ja, bin da schon bei dir, dass ich mich dadurch irgendwie schon ziemlich fest einschränke irgendwie. Ich hatte ja dann quasi...
Das war gar keine Wertung. Also das, ja, aber also von meiner Seite, okay. Ja. Mich interessiert es einfach, warum so. Und ich kann es total nachvollziehen. Aber es ist immer interessant zu hören, warum, ne?
Nee, also ist voll berechtigt und ist ja auch eine Tatsache. Also ich schränke mich ja dadurch irgendwie ein. Ich meine, ich habe dann eine Europakarte genommen, eine große Landkarte, und habe da einfach diese 88 Stecknadeln reingesteckt, also 2 pro Land, immer Hauptstadt und höchster Berg. Und ja, hatte dann einfach diese 88 Punkte, Steckdaten quasi, die ich irgendwie sehen wollte, die ich, wie du sagst, abklappen wollte. Und ich habe das aber auch nicht als Einschränkung wahrgenommen, zumindest zu Beginn nicht, weil ich bin dadurch irgendwie an ganz viele Orte gereist oder gekommen, die ich sonst ziemlich sicher nie gesehen hätte. Ja, hätte mir dann wahrscheinlich so eine klassische Gegend ausgesucht und wäre einfach dahin gefahren. Aber dadurch, dass ich halt alles sehen wollte oder alle Länder bereisen wollte, bin ich wirklich auch an ganz viele Orte gekommen, die ich sonst nie gesehen hätte. Und das war auch sehr, sehr wertvoll. Und schlussendlich, glaube ich, habe ich auch waren ganz viele der Orte, die ich als besonders schön empfunden habe, überhaupt nicht die, die ich als schön erwartet habe, sondern halt die Sachen, wo ich keine Ahnung hatte, was mich irgendwie erwartet, die dann irgendwie besonders cool, besonders schön und besonders wertvoll waren im Nachhinein. Also war das schon ein Ansatz. Ja, ich finde das einfach cool. Ich finde auch die Kombo aus Städten und Bergen, also aus Hauptstadt und höchster Berg, die finde ich cool. Die Kombo aus Radfahren und Bergsteigen zu Fuß. Und ich mag einfach diese Abwechslung irgendwie. Also ich glaube, ich würde das im Nachhinein sogar wieder so machen, anstatt einfach so ziellos durch die Weltgeschichte zu radeln. Also ich fand das echt ein cooler Ansatz.
Ja, weil es dann ja selbst auch so ein bisschen diszipliniert, ne, wie du sagst. Und sonst du gewisse Ecken nicht besuchst, ja, oder irgendwann aufhörst, nach Hause fährst und da aber doch manchmal genau dann ja da noch was Interessantes wartet. Ja, an dem Punkt, wo du eigentlich aufhören würdest. Und deswegen finde ich das total legitim, das als Motivationstool sozusagen einzusetzen, ein Stück weit. Welche Kombo aus Hauptstadt und höchsten Berg hat dich denn am meisten überrascht in Europa?
Vielleicht nicht überrascht, aber schon eines meiner absoluten Lieblingsländer ist sicher Italien, weil es einfach super vielseitig ist, mit extrem schönen Städten, also Rom als Hauptstadt, eine meiner Lieblingsstädte in Europa, aber halt auch 4000 Meter hohe Berge, schöne Strände und so. Ja, das war sehr schön. Auch Spanien war super schön, aber vielleicht liegt das so rein subjektiv betrachtet eher daran, dass Spanien eines meiner ersten Länder war. Also ich bin im November aufgebrochen und war dann eben zu November, Dezember habe ich so diese Spanien, Portugal, Andorra, Südfrankreich-Runde gemacht. Und das war so der Start vom Projekt und da hatte ich halt noch gar keine Erwartungen, auch noch nicht so hohe Standards. Und so der höchste Berg von Spanien, der ist so 3.500 Meter hoch, ganz im Süden von Spanien. Der war richtig, richtig schön, aber da war halt so eine gewisse Reizüberflutung, die dann irgendwann mal eingetreten ist, war da halt noch überhaupt nicht vorhanden. Vielleicht lag es einfach daran, dass ich Spanien so schön fand. Und sonst Polen beispielsweise, da gibt es auch viele schöne Städte. Das hatte ich irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ich war wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, nach Polen zu reisen. Also ist in Deutschland vielleicht noch ein bisschen naheliegender, mal dahin zu gehen, aber in der Schweiz ist es ja schon ein Stück weg irgendwie. Und da hat es echt schöne Städte, also auch Warschau, die Hauptstadt, fand ich sehr, sehr schön, auch mit einem sehr reichen historischen Hintergrund und eine super schöne Altstadt und so. Und dann halt auch die Berge da im Tatragebirge, über 2000 Meter, sieht ein bisschen aus wie in den Alpen irgendwie, halt einfach noch ein bisschen unberührter irgendwie, hatte ich den Eindruck. Das war auch eine sehr schöne Kombo. Aber ja, also gab ganz, ganz viele, auch überraschende Berge vor allem, auch im Balkan zum Beispiel, da sind die Städte die meisten nicht allzu schön, aber der Balkan allgemein ist da super bergig. Das hat mich total überrascht, also ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie es da ausschaut in Albanien und Montenegro und im Kosovo und so. Und ich glaube im Nachhinein, wenn ich so eine Lieblingsregion nennen müsste, wäre es wahrscheinlich der Balkan, ganz allgemein.
Du warst 18 da, hast du gesagt, zu dem Zeitpunkt?
Ja, 18 wurde dann irgendwann mal 19.
Da gibt es wahrscheinlich kaum 18-Jährige, die Europa besser kennen, ja? als du dann zu dem Zeitpunkt. Hast du diese Tour minutiös geplant, also deine Strecken, oder bist du dann in ein Land gefahren, hast geguckt, okay, hier Karten, Navigationsprogramm auf, Hauptstadt eingeben, losfahren, hast du besondere Routen dir gesucht oder bist du dann viel Straße gefahren, hast du das spontan gemacht eben oder ja, oder doch von langer Hand geplant?
Es war so ein bisschen eine Entwicklung, also viel geplant habe ich nicht, eigentlich aus 3 Gründen. Erstens mal, weil ich keine Zeit hatte. Also ich war im Militär die ganze Zeit, bis 5 Tage, bevor ich losgefahren bin. Also ich hatte wirklich einfach gar nicht allzu viel Zeit, um irgendwas zu planen. Also da schläft man ja planweise vielleicht nicht allzu viel Kapazität. Dann zweitens habe ich nicht viel geplant, weil ich schon eigentlich gewusst habe, dass am Schluss irgendwie sowieso alles anders kommt, was man sich vorstellt. Man sich diesen Aufwand deshalb auch irgendwie sparen kann. Und so war es danach. Also sind 2, 3 Sachen passiert, die meinen Plan durcheinander gebracht hätten. Und drittens hatte ich so das Gefühl, dass allzu viel Planung ja fast so ein bisschen das Abenteuer kaputt macht. Also dass es wie so fürs Erlebnis schlussendlich was cooler ist, wenn man einfach dahin reist und dann mal schaut und nicht schon ganz genau weiß, was einem erwartet. Ja, deshalb habe ich nicht allzu viel geplant. Also das Hauptding, das ich quasi gemacht habe, war einfach, wie gesagt, einfach mir eine Europakarte gekauft, da diese 88 Stecknadeln reingesteckt. Und dann musste ich halt versuchen, diese Stecknadeln irgendwie zu verbinden mit einer Schnur. Und das war gar nicht mal so einfach. Also da habe ich viele Stunden vor dieser Bandkarte verbracht und mir überlegt, wie ich die Stecknadeln verbinden könnte, weil sie sind ja dann wild verteilt über den ganzen Kontinenten. Dann muss man irgendwie so die Jahreszeiten schon auch so ein bisschen berücksichtigen, weil viele Berge halt im Winter einfach massiv viel anspruchsvoller sind und auch mit dem Fahrrad nicht jede Ecke von Europa allzu komfortabel ist im Winter. Ja, das war schon ziemlich kompliziert. Also ich bin schon nicht einfach so komplett drauf losgefahren, aber ja, hatte dann irgendwann mal so eine Idee von einer groben Route im Kopf. Und ja, dann halt noch die ganzen kleinen Sachen, also Material organisiert, so kleine Sachen, so, keine Ahnung, Versicherungszeug oder Handy-Abo und so, das schon, aber schon nicht mehr als nötig geplant. Und ich glaube, das war auch ganz gut so. Also ich glaube, da diesen Mix aus Planung und Spontanität, ich glaube, das habe ich ziemlich gut getroffen, würde ich wahrscheinlich auch wieder ähnlich machen. Und ja, Europa ist halt auch unkompliziert. Das ist sicherlich der mit Abstand einfachste Kontinent, um zu bereisen. Es gibt auch keine komplizierten Grenzübergänge oder Visas oder auch die Berge, die erfordern nicht allzu viel Planung. Deshalb ist das auch gar nicht unbedingt nötig in Europa. Aber es ist sicherlich nicht überall auf der Welt so. Also es gibt sicher auch Projekte oder Gegenden, die mehr Planung erfordern, damit es irgendwie aufgeht. Zu Beginn, da war ich echt so super enthusiastisch und motiviert und saß vor dieser Landkarte und ja, wollte halt, also sicher überall Hauptstadt und höchster Berg, das waren so die zwei Fixpunkte und dazwischen wollte ich zu Beginn zumindest halt noch alles sehen, das irgendwie sehenswert sein könnte. Also alle Nationalparks und alle Strände, die irgendwie einigermaßen auf dem Weg liegen und so, war da total motiviert und wollte einfach alles sehen, was cool sein könnte. Und habe das zu Beginn auch gemacht und aber dann ziemlich schnell mal gemerkt, dass das einfach zu viel ist und hatte dann so wie eine Reizüberflutung ziemlich schnell mal, dass ich da wirklich schnell unterwegs. Also ich glaube, über dieses eben Monate hinweg, das waren 36.000 Kilometer, also das war ein Tagesschnitt von fast 200 Kilometer pro Tag mit irgendwie 2.000 Höhenmeter oder so. Also da ist dann ziemlich schnell mal so eine Reizüberflutung eingetreten und irgendwann, ja, war es dann fast ein bisschen zu viel. Also ich war dann irgendwann fast ein bisschen ausgebrannt. Das war alles so normal für mich irgendwie. Ich glaube, im Schnitt waren es alle 4-5 Tage ein neues Land. Und ja, es war alles so normal für mich. Alle speziellen Dinge, die eigentlich speziell sind, waren einfach nicht mehr speziell für mich. Und so gegen Ende dieser Reise ja, hatte ich dann einfach keine Lust mehr darauf, irgendwie Sachen zu entdecken, die nicht höchster Berg oder nicht Hauptstadt sind. Was halt super schade war. Also war vielleicht ein bisschen zu intensiv letztendlich und das hat dann gegen Ende hin auch einfach viel auf der Hauptstraße gefahren und einfach die schnellste Verbindung zwischen den Städten und den Bergen gewesen.
Ja, es klingt nach einem großartigen Erlebnis, nach einer tollen Idee, finde ich, so Europa mal sich vorzunehmen, mit dem Rad und zu Fuß. Aber es klingt natürlich auch nach einer großen körperlichen Leistung. Auf die hattest du ja auch Lust und zu der warst du fähig. Da wird jetzt aber die ein oder andere sagen so, wow, okay, 200 Kilometer Schnitt, 7 Monate. Ich glaube, das packe ich nicht. Aber diese Idee lässt sich ja auch, und das hast du dann ja wieder getan, auch nochmal runterbrechen auf einen kleineren Radius. Also du hast dir nochmal die Schweiz vorgenommen und nochmal diese Gipfel aller Kantone und hast sie nochmal mit dem Fahrrad besucht. Das ist jetzt noch gar nicht so lange her. Ne?
Ja, das war letzten Sommer und ist auch, also es war quasi eine Wiederholung von der Maturarbeit. So im weiteren Sinne kann man eigentlich schon so sagen. Also ich habe mich schon bei der Maturarbeit, bei dieser Tour der Schweiz irgendwie gefragt, wie schnell das möglich wäre, wenn man es in einem Stück macht. Also man muss dazu noch sagen, ich dachte, das ist offensichtlich, aber ist es vielleicht gar nicht, dass ich die Maturarbeit etappenweise gemacht habe, weil ich war da noch in der Schule und so, also ich hatte nur an den Wochenenden Zeit und in den Ferien und so. Deshalb ja, bin ich immer in eine Richtung gefahren, war da auf den höchsten Bergen und in den Städten und so und dann wieder nach Hause gekommen und am nächsten Wochenende in eine andere Richtung und so. Und ich glaube, total waren es 40 Tage oder so. Also alle Kantonshöhepunkte und alle Städte der Schweiz. Und ich habe mich schon da gefragt, wie schnell man das machen könnte, wenn man es in einer Runde macht. Und ja, letzten Sommer war es dann irgendwie so, also ich war da voll im Studium und an der ETH, also quasi an allen Unis in der Schweiz, hat man irgendwann im Juni oder Juli oder so die Prüfungen und hat danach, keine Ahnung, 3 Monate frei. Und an der ETH hat man die Prüfungen erst im August. Das heißt, man hat eigentlich 3 Monate oder 2 Monate oder so Zeit, 2 Monate sind es glaube ich, vor den Prüfungen Zeit, um sich da drauf vorzubereiten und so zu lernen. Und ja, ich hatte einfach keine Lust darauf, den ganzen Sommer in der Bibliothek zu verbringen und für diese Prüfungen zu lernen und so. Und ja, wollte dann quasi so ein bisschen dieser Frage nachgehen, wie schnell das möglich ist, diese Kantonsgipfel zu connecten. Also das eigentliche Ziel, das da werden möchte, ein Wortspiel, eigentliche Ziel war, das beste Gipfeli der Schweiz zu finden. Also ein Gipfeli, ich weiß nicht, ob wir das in Deutsch erkennen, das ist ein Croissant, also so ein Teiggebäck. Und ja, dann war das einfach dieses Wortspiel, also Gipfeli, das Gebäck und Gipfel, die Berggipfel. Und ich wollte dann herausfinden, wie schnell dass ich all diese Kantonsgipfel besteigen kann in einer Runde mit dem Fahrrad dazwischen und so habe die Städte dann weggelassen. Und so das offizielle Ziel war es dann, das beste Gipfel in der Schweiz zu finden. Und das war letzten Sommer. Aber ja, eigentlich war das einfach eine, sag ich mal, kreative Art, jetzt den ganzen Sommer in der Bibliothek
verbringen zu müssen. Also ein bisschen Prokrastination wahrscheinlich auch.
3 Wochen warst du unterwegs, glaube ich, ne, insgesamt?
Ja, genau. 3 Wochen, 26 Gipfel, ja.
26 Gipfel, das ist definitiv mehr als einer am Tag im Schnitt. Ja, also teilweise hast du auch 2 dann gemacht.
Teilweise sogar 4, 5. Die Gipfel, die sind halt super unterschiedlich. Also es gibt da so 4000 Meter hohe Berge im Wallis, Bern und Graubünden, aber es gibt im Norden der Schweiz auch ganz viele Hügel, die man, ja, wo man mit dem Fahrrad hochfahren kann und so.
Wo gibt's denn jetzt das schönste, beste Gipfeli der Schweiz? Also sowohl den Gipfel, das ist wahrscheinlich schwer, das zu beurteilen, aber auch den besten Croissant, das beste Gebäck.
Ja, also wir haben da einen Film draus gemacht, den Kantonsgipfeli-Film, oder Gipfeli of Switzerland heißt er jetzt offiziell, der läuft jetzt danach bei der European Outdoor Film Tour. Und ja, das ist so die Frage, die da beantwortet wird. Deshalb sage ich.
Dann wollen wir das nicht vorwegnehmen. Also gibt es denn die Gipfelis, das Gebäck auch immer auf den Hütten oben oder gibt es das eher unten im Tal?
Ja, schlussendlich war es schon vor allem ein sportliches Projekt, weniger ein kulinarisches. Es gibt oft in den Berghütten Nussgipfel und so, die ich dann auch als Gipfeli gezählt habe. Aber ja, also mein Ziel war es eigentlich dann einfach in jedem Kanton ein Gipfeli irgendwo zu kaufen, in der Bäckerei oder wo auch immer und das dann auf dem Gipfel oben zu essen. Aber ja, das habe ich oft auch einfach im Tal gekauft. Manchmal sogar in der Tankstelle, wenn ich irgendwie in der Nacht unterwegs war oder so und deshalb kein besseres gefunden habe. Und ich habe mir auch irgendwie so ein bisschen angewöhnt, so auf den langweiligeren Gipfeln, so im Norden der Schweiz, da irgendwie in so ein speziell gutes Gipfeli zu finden in der Gourmet-Bäckerei oder so, da noch ein bisschen mehr Anreize zu haben.
Wie das Gipfeli dann schmeckt, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, wie das Erlebnis oben auf dem Berg ist, oder?
Ja, das ist schon eine emotionale Sache. Ich habe dann immer gemerkt, dass Gipfelis besser schmecken, wenn man sie sich halt so verdient hat. Ich glaube, das war immer im Leben so, auch in den Bergen. Also ich glaube, die Aussicht ist schon auch besser, wenn man irgendwie hochgelaufen ist, als wenn man die Bahn hochnimmt. Ich glaube, das ist immer connected zu Emotionen und körperlicher Verfassung und Wetter und so.
Wenn wir über Emotionen sprechen, was waren denn so die größten Highs oder vielleicht auch die größten Downs auf dieser, auf dieser Gipfeli-Tour jetzt, also auf diesem bei diesem letzten Gipfeli-Projekt?
Es war schon auf und ab irgendwie. Es war schon intensiv, weil eigentlich hatte ich ja gar keine Zeit für dieses Projekt. Also eigentlich hätte ich für meine Prüfungen lernen sollen. Und unter anderem deshalb habe ich dann auch halt versucht, so schnell wie möglich wieder zu Hause zu sein. Und das hatte dann logischerweise die Konsequenz, dass es sportlich schon ambitioniert war. Also am allerersten Tag, da war ich, glaube ich, gerade mal ziemlich genau 24 Stunden am Stück unterwegs und dann 2-3 Stunden geschlafen und dann wieder 20 Stunden unterwegs. Also war schon körperlich sehr intensiv. Es war halt auch total schön irgendwie, weil es war halt alles nah an zu Hause, direkt vor der Haustür eigentlich, auf eine ganz simple Art und Weise, nur mit dem Fahrrad und zu Fuß. Und trotzdem war es, glaube einer der besten Sommer, die ich irgendwie je erlebt habe. Also es gab auch so unglaublich schöne Momente, auch so der allerletzte Gipfel, der war in der Westschweiz, da war ich gerade so zum Sonnenuntergang oben und ja, das war, glaube ich, echt einer der schönsten Sonnenuntergänge, die ich jemals erlebt habe und halt alles in der Schweiz, also alles direkt vor der Haustür und das war schon sehr, sehr schön, irgendwie einfach so, das so zu erfahren das war auch eine ganz große Erkenntnis. Also ich habe das nicht erst während dem Projekt erkannt, aber das Projekt hat es dann eigentlich quasi bestätigt, was ich schon gewusst habe, dass man eigentlich gar nicht weit weg reisen muss, um schöne Dinge zu erleben, sondern dass man auch zu Hause direkt vor der Haustür
unglaublich schöne Dinge erleben kann, Abenteuer erleben kann. Und das war schon eine sehr, sehr schöne Erkenntnis mit sehr vielen großen positiven Emotionen connected. Und es ging aber auch ziemlich tief runter. Einmal war ich ziemlich krank, so nach einer Woche oder so. Also ich war da auf der Tüffelspitze, auf dem höchsten Berg der Schweiz, bei Zermatt. Und da habe ich mich wirklich unsterblich gefühlt. Ich war super fit, wir waren super schnell unterwegs, da oben und wieder unten. Und dann in der Nacht darauf wurde ich total krank. Es ging mir richtig schlecht und so, wusste nicht mehr, ob ich das Projekt fortsetzen kann und wie es weitergehen soll und so. Bis ich mich dann mal davon erholt habe, war schon auch ein langer Weg. Also es gab auch ein paar Schwierigkeiten. So. Und ich glaube, das ist immer so, dass je näher man sich so am Limit befindet, so körperlich als auch mental, dass man dann einfach die Emotionen halt einfach auch viel intensiver wahrnimmt in alle Richtungen, also die positiven wie auch die negativen Emotionen.
Ja, ist auch interessant, dass du sagst, gerade der letzte oder einer der letzten Gipfel war vielleicht der schönste, das schönste Erlebnis, der schönste Sonnenuntergang. Vielleicht auch kein Zufall, weil ja alles, was du davor erlebt hast und da kumuliert ist, ne, auf diesem Gipfel und dann auch dieses Gefühl da war, hey, jetzt habe ich es geschafft, ne? Jetzt ist es zu Ende. Einerseits ist es ja immer schade, wenn es zu Ende geht, auf der anderen Seite merkst du, hey, ich hab's, es funktioniert, so was ich mir vorgenommen habe, ne? Ich hab's gepackt und habe unglaublich viel erlebt und das alles kommt ja dann zusammen in so einem, gerade in so einem letzten, auf so einem letzten Gipfel.
Ja, total. Das war auch bei der Europa-Tour schon so. Da war der letzte, der Gran Paradiso in Italien, auch über 4000 Meter und da war ich ganz allein da oben. Und also jetzt bei der Gipfeli-Tour waren es auch beide Emotionen, also die unglaublich guten, schönen Emotionen und Momente. Und gleichzeitig, wie du sagst, dann halt auch dieses, man ist traurig, dass es vorbei ist. Und bei der Gipfeli-Tour war sicher auch beides dabei, aber vor allem bei der Europa-Tour war das extrem intensiv. Also auf der einen Seite war ich da wirklich extrem erleichtert irgendwie, dass ich es geschafft habe. Ich konnte mir eigentlich die ganze Zeit auch gar nicht vorstellen, dass ich es irgendwann mal schaffen würde. Also ich hielt diese Europa-Tour von Beginn an irgendwie für unrealistisch und dann einfach irgendwann mal auf dem letzten Gipfel zu stehen, das war schon irgendwie surreal. Und auf der anderen Seite, als ich dann da wieder runtergelaufen bin, da war ich die ganze Zeit am Heulen, weil ich dann eben auch irgendwie gecheckt habe, wie unglaublich gut und wertvoll diese Zeit war und war dann wirklich auch sehr, sehr traurig, dass es jetzt vorbei ist. Wie du sagst, ich glaube, wir sind immer ein bisschen connected irgendwie am Ende und irgendwann realisiert man dann ja meistens auch, dass es eigentlich gar nicht um die einzelnen Gipfel ging, sondern auch um alles dazwischen, um den Weg und so. Es sind schon sehr schöne Emotionen dabei, auch schöne Erkenntnisse und so.
Du hast jetzt eben zwischendurch gesagt, wir waren auf dem Berg, weil du hast jetzt bei dieser Tour nicht alles alleine gemacht, ne? Also du hast ja einerseits öfter mal jemanden dabei gehabt, der auch gefilmt hat für diesen Film, der jetzt eben auf der European Outdoor Film Tour zu sehen ist und warst hin und wieder auch dann mit Freunden unterwegs, weil es war ja die Schweiz, es war nicht weit weg von zu Hause.
Ja, genau. Ja, es waren zwei Gründe. Also einerseits ist es einfach schöner, mit anderen Leuten unterwegs zu sein. Gerade nachdem ich in Europa wirklich so viel allein gemacht habe, war das etwas, was ich ein bisschen vermisst habe, halt auch die Erlebnisse, auch die Emotionen irgendwie teilen zu können. Und andererseits, also rein technisch, sind einige Berge halt einfach nicht allein oder werden vielleicht schon allein machbar, aber es war ein Risiko, das ich nicht eingehen wollte. Deshalb macht es einfach Sinn, da mit jemand anderem noch hochzugehen, damit man sich sichern kann oder auch über die Gletscher mit den Gletscherspalten und so. Also so rein objektiv betrachtet auch einfach sinnvoller zu zweit.
Hast du ein, zwei Gipfel für uns in der Schweiz, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind, aber sich total lohnen?
Ja, irgendwie ganz viele. Die bekannten, die Wiefurspitze, also so die hohen Wiefurspitze, Finsteraarhorn, Bernina, die einfach hoch sind und deshalb bekannt, deshalb auch hier bestiegen werden, aber halt auch super schön sind. Also es sind surreale Landschaften da. Aber vielleicht der letzte Gipfel, Le Diablerie heißt der, im Kanton Watt. Der ist 3000 und irgendwas Meter hoch, extrem schön. Hat ein Skigebiet da, das ist nicht so schön, aber vom Skigebiet da nach dem Gipfel, das ist extrem schön. Auch nicht oft gegangen, glaube ich. Extrem lohnenswert, aber auch nicht unbekannt. Zum Beispiel
nervös fühlen. Tessieller Name, das ist der höchste im Kanton Schwyz. Der ist extrem schön. Und da wäre ich wahrscheinlich mehr auf die Idee gekommen, irgendwie da hochzugehen, weil man so diese Kantonsgipfel gesammelt hätte. Und ja, auch im Norden der Schweiz, das sind nicht spektakuläre Gipfel, aber es sind total schöne Landschaften, schöne Hügel und so. Und auch da würde ich wahrscheinlich nie hingehen. Einfach so zum Spaß. Und ja, das sind dann halt genau so diese Gegenden, wo man halt irgendwie positiv überrascht werden kann.
Jetzt kommst du ja, wenn man es so sagen kann, wirklich aus dem Leistungssport. Schweizer Nationalteam, Schweizer Meister, internationale Bergläufer auch, Wettkämpfe gelaufen. Vermisst du das?
Ja, manchmal schon. Aber, also ich meine, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich nach der Europatour da irgendwie wieder reinkomme in diese Wettkämpfe und so und ins strikte Training. Also ich war nie talentiert, sondern ich war nur schnell und gut, weil ich wirklich viel und sehr intensiv und sehr strukturiert trainiert habe. Und das war halt wirklich auch nötig für mich, um irgendwie schnell sein zu können. Und das hat halt bedeutet, dass ich auch auf sehr viel verzichten muss, einfach auf, ja, einerseits natürlich so die naheliegenden Sachen, auf Alkohol und so weiter, immer genug schlafen und so. Und auf der anderen Seite halt auch einfach auf zum Beispiel mal zum Sonnenuntergang auf den Berg hochrennen. Das lag nie drin oder selten drin, weil im Trainingsplan dann irgendwas anderes stand, weil da irgendwelche Intervalle drin waren oder so. Oder auch auf lange Radtouren musste ich oft verzichten und so. Und irgendwann ja, war es mir das einfach nicht mehr der Wert. Also ich habe dann irgendwie gemerkt, dass Medaillen und Zeit dann irgendwie einfach nicht alles ist, was mir dieser Sport und auch die Berge ganz allgemein zu bieten hat. Und ja, deshalb habe ich dann meinen Fokus irgendwie so ein bisschen geschiftet auf persönliche Projekte, die immer noch sportlich sind. Also ich mag das schon immer noch, so diese sportliche Herausforderung. Aber ja, es war mir einfach nicht mehr der Wert, da so viel zu verzichten, nur um ein paar Sekunden heller zu sein schlussendlich. Nach diesem Wettkampfgedanke, das war schon irgendwie cool, als ich das 16 war und so. Aber ja, mittlerweile ist mir das wirklich nicht mehr wichtig, irgendwie mit anderen zu vergleichen und so, mich zu messen. Ja, finde ich einfach nicht mehr wichtig. Und ich glaube, so die Sachen, die ich vermisse, so das Fit-Sein irgendwie, das kann ich ja immer noch haben, wenn dann vielleicht mir fehlen dann noch so die letzten 10% oder 5%, die ich nur noch herausholen könnte, wenn ich eben auf die ganzen Sachen verzichte und da einfach so wirklich fokussiert bin. Aber ich meine, ich kann ja trotzdem noch fit sein und die Projekte, die ich jetzt mache, das gibt für die Projekte und so, das war ja immer noch sportlich ambitioniert. Also habe da schon immer noch Freude daran, so ein bisschen sportlichen Herausforderungen ganz allgemein.
Ich gehe mal schwer davon aus, dass du auch neue hast, neue Herausforderungen, neue Ideen, neue Projekte. Jetzt ist dein Studium zu Ende. Vielleicht wieder so eine Phase jetzt, wo nochmal was möglich ist, bevor es dann ins Arbeitsleben geht. Ist das so? Ist die Vermutung richtig?
Ah ja, ist gar nicht mal so falsch. Ja. Also ich meine, auch wenn ich jetzt zurückdenke an die letzten Jahre, okay, also das tönt jetzt so wie super weise wäre und so. Ich meine, ich bin jetzt 22, also immer noch einigermaßen jung. Aber wenn ich so ein bisschen zurückdenke, was mich irgendwie geformt hat im Leben, was mich irgendwie weitergebracht hat auch, dann war es nicht unbedingt das Studium. Also das Studium hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch vom sozialen Aspekt her und so. Es war ein cooles Leben, einfach so ganz allgemein, so der Studentenalltag und so. Aber was ich da gelernt habe und die ganze Energie und Zeit, die ich auch da reingesteckt habe, auch wenn ich nie der seriöseste Student war, das hat mich einfach nicht so viel weitergebracht, wie es mich hätte weiterbringen könnte, wenn ich den Mut gehabt hätte, quasi meinen wahren Leidenschaften zu folgen, glaube ich. Wohingegen zum Beispiel diese Europa-Tour eigentlich fürs Leben allgemein, glaube ich, viel, viel wertvoller und bereichender war als das Studium. Deshalb, das war vielleicht ein bisschen kompliziert, aber nee, deshalb glaube ich, wäre es eigentlich super easy, jetzt einfach im Master weiter zu studieren. Ich müsste mich da einschreiben und da wird einem alles gesagt, was man irgendwie machen muss, was man wissen muss, um die Prüfungen zu bestehen und so. Ist auch gesellschaftlich irgendwie anerkannt, weil man ist Student und akademisch erfolgreich und so. Aber ja, ich habe mich jetzt irgendwie dazu entschieden, nochmal
was ja, einfach ein bisschen mutig zu sein und etwas zu machen, ja, was ich glaube, was mich irgendwie weiterbringt im Leben, aber etwas, das ich auch wirklich machen will. Und ich möchte jetzt eigentlich nächstes Jahr quasi das Gleiche wie in Europa nochmal machen, einfach auf einem anderen Kontinenten. Also ich sage jetzt nicht, welcher Kontinent das ist, aber habe mich für einen anderen Kontinenten entschieden, möchte jetzt auch da in alle Länder und überall auf dem höchsten Berg. Die Hauptstädte noch nicht ganz sicher, weil ich bin schon ein Bergmensch, nicht ein Stadtmensch.
Und egal welcher Kontinent es ist, er wird größer sein von der Fläche und von den Distanzen weiter als Europa vermutlich. Ja,
ja, logisch, also größer, weiter, wilder auch, aber vielleicht auch cooler. Ich weiß es nicht, weil die Europatour, das war schon was ganz Spezielles, weil da war ich 18, da gab es ganz, ganz viele erste Male irgendwie und dann noch sehr unerfahren. Und ich glaube, das war es irgendwie, das auch das Projekt so speziell, also für mich ganz persönlich irgendwie magisch gemacht hat. Und ja, deshalb bin ich gespannt, wie das jetzt wird, weil ich ein bisschen erfahrener bin. Ja, und dadurch schon mehr Sachen erlebt habe, ganz allgemein. Aber es wäre auf jeden Fall anspruchsvoller als Europa. Aber ja, ich freue mich da total drauf.
Wann geht's los?
Im Frühling. So in einem halben Jahr da.
Ja, und wie viel Zeit hast du dafür freigeräumt, eingeplant?
Ja, so viel, wie es dann halt braucht. Ja, die Europatour, die war stressig. Ich werde da manchmal auch dafür kritisiert, irgendwie, dass ich da so über den Kontinent gerast bin. Also eben 200 Kilometer pro Tag und so ist schon sehr schnell. Da hat man auch keine Zeit, keine Kapazität, um irgendwie auch kulturell und so irgendwie ein bisschen einzutauchen. Das möchte ich anders machen. Nicht langsam reisen, ich glaube, da bin ich einfach nicht oder vielleicht auch noch nicht der Typ dazu. Aber schon so einen Gang runterschalten und mir ein bisschen mehr Zeit nehmen für die schönen Sachen da. Und ich denke, ich muss es mehr planen, mich besser darauf vorbereiten als in Europa, weil es sonst einfach garantiert in die Hose geht. Aber ja, ich denke, es dauert so 2 Jahre oder so. Habe ich jetzt mal so ganz grob durchgeplant. Könnte ich mir vorstellen, aber ja, es ist noch so viel offen, so viele Dinge, die passieren können. Ja, aber schon eine große Sache, die mich auch schon auch nervös macht. Also.
Naja, 2 Jahre sind ja wirklich auch eine deutlich längere Zeit. Vor allem hast du eingangs erzählt, dass du mit deiner Freundin unterwegs warst. Ja, das ist ja auch so ein Thema, sich dann 2 Jahre zumindest nicht so oft zu sehen. Ja, bestimmt plant ihr ein, dass ihr mal zwischendurch einen kleinen Besuch habt, aber es ist ja schon lang.
Ja, extrem lang. Das war ich auch wirklich nervös. Eben genau, weil, wie ich zu Beginn schon mal gesagt habe, weil ich hier ein sehr gutes Leben habe. Also es wäre auch voll cool, jetzt einfach weiter zu studieren, einen Master zu machen, so ein bisschen einen normaleren oder klassischeren Weg einzuschlagen. Ich hätte gar kein Problem damit. Also es wäre nicht schlecht. Und ja, eben, wie gesagt, ich bräuchte dieses Abenteuer gar nicht, um glücklich zu sein. Und das ist schon etwas, was es schwierig macht.
Aber was ruft dich dann trotzdem?
Ja, ich glaube, es sind immer noch so dieses Floskelhafte, so diese Neugierde, die Abenteuerlust. Und ja, ich meine, ich habe jetzt Europa gesehen, die Schweiz gesehen und ja, jetzt einfach noch einen Schritt weiter zu gehen und so das bisschen quasi weltweiter zu machen. Und auch in Europa. Kulturell ist es auch überall sehr ähnlich in der Schweiz. Und einfach ja, Dinge zu sehen, die ganz anders sind als alles, was ich kenne von der Schweiz und von Europa. Einerseits kulturell, aber auch landschaftlich von den Bergen, die da viel größer sind und weiter und so. Also, das interessiert mich schon auch sehr fest. Und da wird es manchmal auch hart und so, aber auch da wird es wieder ganz, ganz, ganz viele unglaublich schöne Momente geben, die ich mir jetzt noch gar nicht vorstellen kann. Ja, und diese ganzen schönen Momente, das sind einfach immer so unglaublich, auch unglaublich wertvoll für meine persönliche Entwicklung, glaube ich. Das ist wie schade, weil das alles irgendwie darauf zu verzichten, nur weil ich nicht mutig genug bin, von diesem akademischen Weg jetzt irgendwie abzukommen und halt nicht das zu machen, was so auch gesellschaftlich irgendwie erwartet wird.
Ja, ich finde das eins der einer der schönsten Aspekte so beim Abenteuer, vor allen Dingen, wenn du aufbrichst, dieses Gefühl, hey, ich erlebe jetzt heute was, ich erlebe in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten was, da weiß ich noch gar nicht, was das sein wird, aber es wird total gut sein.
Ja, einfach dieses maximale Gefühl der Freiheit und auch Sachen, die man irgendwie lernt oder lernen muss auf dieser Reise, die man im Studium niemals lernen würde. Auch so ganz banale Dinge wie Entscheidungen zu treffen und so. Also schon klar muss man im Studium auch Entscheidungen treffen, aber da wird einem ja ganz, ganz viel irgendwie vorgegeben. Und da draußen hat man schon irgendwie mehr Verantwortung auch irgendwie für einem selber und ja.
Total. Also Freiheit bedeutet ja immer auch Verantwortung und das ist ja schön. Vergessen nur viele, dass das einhergeht. Ja, also sie wollen dann Freiheit, aber keine Verantwortung übernehmen. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Lehre, die du so auch aus dem Abenteuer mitnimmst, dass das zusammengehört. Ich wünsche dir ganz viele tolle Erlebnisse da, dann, wenn du aufbrichst im Frühjahr. Bis dahin natürlich auch noch eine gute Vorbereitung. Das wird ja spannend, jetzt das alles zu planen. Dank dir sehr für das Gespräch. Alles Gute für alles, was da kommt.
Ja, danke dir. Vielmal.
Eine Frage hatte ich noch. Welche Note hast du bekommen für deine Matura-Arbeit damals?
Eine 6. Also die beste Note.
Eine 6. Ich habe jetzt mal kurz gestockt, weil das ist bei uns die schlechteste. Aber das ist gut, dass du das nochmal erläutert hast.
Ja, aber das ist voll egal.
Die beste. Alles andere wäre jetzt auch schwach gewesen. Vom Lehrer.
Nee, aber das war mir auch echt egal. Also die Maturaarbeit war in sich einfach schon so unglaublich gut und bereichernd. Also man sieht jetzt auch, was alles daraus entstanden ist. Die Europatour, die quasi eine direkte Folge von dieser Maturaarbeit war dann das Gipfeli-Projekt jetzt, das auch international als Film irgendwie erfolgreich ist. Und jetzt auch das neue Ding auf dem neuen Kontinent, das ja auch quasi nochmals das Gleiche ist, halt einfach nicht in der Schweiz, nicht in Europa, sondern nochmal auf dem neuen Kontinent. Das ist alles daraus entstanden. Also deshalb, glaube ich, war die Note auch völlig egal, wenn man jetzt sieht, dass alles so aufgebrochen ist.
Danke, Tobias.
Danke dir.
Ich habe es eingangs schon gesagt, ich werde alle wichtigen Links und Infos zu Tobias Rengli in den Newsletter packen, der am Wochenende erscheint und den du abonnieren kannst unter christoförster.com/frei-raus. Da ist natürlich dann auch ein Link zu seinem Instagram-Kanal drin, damit du ihn begleiten kannst und das neue Abenteuer verfolgen kannst, auf welchem Kontinent auch immer es dann stattfindet. Ach, das war schön, mal wieder ein bisschen Schweizer Lebensgefühl hier im Podcast zu haben. Vielleicht nimmst du davon ein bisschen was mit, das würde mich freuen. Genauso wie es mich freuen würde, wenn du zur nächsten Folge, nächsten Dienstag wieder reinhörst, hier auf diesem Kanal. Bis dahin, bis wir uns wieder hören, wünsche ich dir eine gute Zeit. And